Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Und damit begrüße ich Sie wieder zu einer neuen Folge Bewusst gemacht. Heute ist bei uns Christine Thürmer zu Gast, die offiziell meistgewanderte Frau der Welt. Ich verspreche also schon mal an dieser Stelle spannende Einblicke in die Wildnis. Mein Name ist Rebecca Hofmann und damit ist das Vorgeplänkel auch schon vorbei und wir starten direkt in die Folge. Hallo Christine, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, es passte auch terminlich, weil ich war bis vor 2 Wochen noch auf einer 7-monatigen Tour in Asien unterwegs. Also ich bin gerade erst zurückgekommen.
Aus Asien? Das ist interessant. Wo bist du da langgelaufen?
Ja, also ich war 7 Monate unterwegs. Also erst war ich in Taiwan, dann Korea, dann wurde es zu heiß in Asien zum Wandern. Ich bin dann also kurzfristig für 2 Monate nach Australien gefahren, was das einzige Wanderland in der Nähe war. Und die letzten 2 Monate war ich jetzt in Japan.
Oh, sehr schön. Japan würde ich auch gerne mal besuchen. Was hat dir am besten gefallen?
Das ist wie die Frage nach dem besten Wanderweg oder dem schönsten Wanderweg. Man kann das nicht so pauschalisieren, sondern ich frage dann immer nach, in welcher Kategorie? Also in der Kategorie spannend war Taiwan sicherlich am interessantesten, weil da bin ich in das schlimmste Erdbeben seit 40 Jahren reingekommen, genauso wie in mehrere Taifune. Aber das ist jetzt keine erholsame Tour gewesen. Wenn es in Richtung schön, also gefällt mir, finde ich toll, will ich wieder hin. Dann Japan, da war ich schon zum 2. Mal, einfach weil ich das Essen total lecker finde. Dort funktioniert alles, die Züge kommen auf die Sekunde pünktlich, alles ist sehr wohlgeordnet. Also das fand ich am angenehmsten, ausgenommen das Klima.
Aha. Wie hältst du das im Allgemeinen mit fremden Kulturen?
Also die Prämisse auch für diese Tour war, dass ich jetzt gerade wo ich zurückgekommen bin, ich bin bei 65.000 Kilometern zu Fuß angelangt.
Oha.
So, und bevor ich nach Japan bin, das erste Mal war ich bei 60.000. So, und ich habe nach 60.000 Kilometern halt gedacht, okay, jetzt war ich also vornehmlich eigentlich in meinem eigenen Kulturkreis unterwegs. Also diese ganzen Wanderkilometer sind zusammengekommen. Ich bin zum Beispiel 3-mal von Mexiko nach Kanada gewandert. Ich bin 3-mal durch Gesamteuropa gewandert. Das ist zwar landschaftlich immer sehr unterschiedlich, aber die Kultur ist ja immer westlich geprägt. So, und ich wollte jetzt einfach mal wandern in einem komplett anderen Kulturkreis, eben in Asien. Und das hat mich also mehr umgeworfen, als ich gedacht habe. Also wandern in Asien ist wirklich ganz, ganz anders als wandern in Europa oder auch wandern in Nordamerika. Und zwar sowohl vom Gelände als auch klimatisch und vor allen Dingen vom Essen her.
Mhm. Im positiven oder negativen Sinn?
Als Langstreckenwanderin ernähre ich mich normalerweise in Europa und Nordamerika von ganz viel Schokolade. Also ich esse 4 Tafeln Schokolade am Tag. Böse Zungen behaupten, das wäre der einzig wahre Grund, warum ich Langstreckenwanderin geworden bin, weil halt Schokolade das beste Gewichts-zu-Kalorien-Verhältnis hat. So, und ansonsten gibt es halt irgendwelche Tütengerichte und Müsli mit kaltem Wasser zum Frühstück. So, und all das hat in Asien schon mal überhaupt nicht mehr funktioniert, weil also Müsli gibt's dort eigentlich überhaupt nicht und wenn, dann zu horrenden Preisen. Als Tütengerichte gibt's schlichtweg einfach nur diese komischen Nudelsuppen, von denen man halt auch nicht wirklich satt wird. Und mein Hauptproblem, Schokolade gibt es auch nur sehr wenig, wenn nur in 50-Gramm-Tafeln und man kann die eigentlich auch nicht mitnehmen, weil das viel zu heiß ist. Das heißt, ich musste also meine komplette Ernährung irgendwie umstellen und es hat eine ganze Weile gedauert, um festzustellen, dass der klassische Wandersnack in Japan eben nicht Schokolade ist, sondern getrocknete Sardinen mit Mandelsplittern.
Oh, das ist ein bisschen was anderes.
Ja, und als ich das auf den Sozialmedien gepostet habe, sagten mir alle, ja, das gibt es bei mir normalerweise als Hundeleckerli. Dachte ich, na super, probier doch mal, futter doch mal dein Leckerli dem Hund weg, hoffentlich wird er nicht böse. Also, weil eigentlich getrocknete Sardinen eigentlich ganz lecker sind, zumindest auch mit so mit Nüssen angereichert, ne?
Aber gibt es in Asien nicht auch so ganz viele Streetfood-Küchen?
Jein. Also Japan hat kein Streetfood. Das ist einfach zu westlich oder hochtechnisiert. Das Problem ist, ich bin ja wandern. Das heißt, ich bin ja irgendwo in der Pampa und dort gibt's also weder Dörfer noch also Läden. Ab und zu halt mal, wenn es ein Dorf gibt, aber halt ganz bestimmt kein Streetfood. Das heißt, Restaurantessen geht bei mir nur einmal die Woche. Da mache ich nämlich einen Ruhetag in der Stadt. Und da gibt es dann aber halt kein Streetfood, sondern halt irgendwie Restaurantessen, was in Japan auch sehr, sehr günstig ist.
Ach, sehr gut. Aber wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Lass uns mal zum Anfang zurückgehen. Wie bist du zum Wandern überhaupt gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kind. Also, als ich auf die Schule ging, war ich so eine kleine Streberin, also eine Einserschülerin, nur in Sport. Da war ich schon immer die Null. Da hatte ich immer eine Vier. Also ich bin eigentlich gänzlich unsportlich. So, und statt irgendwie Sport zu betreiben, habe ich nach dem Studium erstmal eine sehr steile Karriere gemacht, und zwar in der Unternehmenssanierung. Also neudeutsch war ich da als Turnaround-Managerin unterwegs und habe dann bei den Yuppie-Urlauben, zum Beispiel da, wo das passiert ist, ich war in den USA, im Yosemite-Nationalpark, und dort habe ich dann ganz zufällig ein paar Langstreckenwanderer getroffen. Die heißen in den USA Thru-Hiker, also Durchwanderer, weil die, die ich traf, also die sind von Mexiko nach Kanada in einer Saison gewandert. Und ich war ganz fasziniert, also was sie da so erzählt haben, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil Wandern in Europa ist ja natürlich Volkssport, aber eher so Wochenende, so ein paar Etappen auf dem Premium-Wanderweg oder sowas, ne? Und durch einen halben Kontinent zu wandern, das war für mich richtig, also unvorstellbar.
Und die gehen dann querfeldein?
Nein, es gibt also in den USA drei Langstreckenwanderwege, die quasi von Grenze zu Grenze verlaufen. Hatte ich auch vorher noch nie gehört. Ich war natürlich gleich total angefixt, konnte mir das gar nicht vorstellen, zumal die halt so ein totales Glück und so eine Begeisterung ausgestrahlt haben. So, ich bin dann zurückgekommen, habe natürlich wieder gearbeitet und hätte mich wahrscheinlich selber nicht getraut zu kündigen, um jetzt für so eine Schnapsidee, also meinen Job aufzugeben, das war, also konnte ich mir nicht vorstellen. So, und dann ist das Beste passiert, also hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber wirklich das Beste passiert, was mir rückblickend passieren konnte. Ich bin nämlich im hohen Bogen aus meinem Managerposten geflogen.
Ui.
So, und zwar termingerecht am letzten Werktag vor Weihnachten. Das war deswegen so total schön, weil schon während des Kündigungsgespräches, also bei all dem Angstschweiß, der mir da ausbrach, dachte ich, Mensch, das passt ja termingenau. Wandersaison in den USA beginnt Mitte April. Wenn ich jetzt gekündigt werde, habe ich jetzt noch 3 Monate Vorbereitungszeit, dann kann ich ja richtig loswandern. Und so kam es dann auch. Ich habe dann beschlossen, mir keinen neuen Job zu suchen, sondern habe das also quasi als Fügung des Schicksals gesehen, um jetzt mal eine Wanderung einzulegen. Ja, und schon nach den ersten 2 Wochen auf diesem Wanderweg, das war der Pacific Crest Trail, der verläuft auf 4.277 Kilometern von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. Und schon nach 2 Wochen war mir klar, also das ist es jetzt. Es ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann ich die nächste Langstreckentour mache. So, und die ganz kurze Kurzfassung, ich bin dann nach der ersten Wanderung nach Deutschland zurückgekommen, habe nochmal 2,5 Jahre gearbeitet, das Geld alles zurückgelegt, bin dann wieder aus dem Job geflogen. Was muss ich zu meiner Verteidigung sagen, das ist in der Unternehmenssanierung, die ich gemacht habe, total üblich. Also wenn die Sanierung erledigt ist, muss die Saniererin halt gehen. Deswegen hat es mich dann also nochmal erwischt. Ja, und seitdem bin ich ja dauerhaft wandern unterwegs. Ich habe dann auch noch angefangen mit dem Radeln und Paddeln, damit so ein bisschen Abwechslung drin ist und vor allen Dingen, dass wenn mich irgendwelche Zipperlein plagen sollten, ich ganz schnell auf eine andere Fortbewegungsart umsteigen kann. Und so bin ich jetzt aktuell bei 65.000 Kilometern zu Fuß, 37.000 Kilometer mit dem Fahrrad und ich glaube 7.000 Kilometer mit dem Boot. So, das sind die Statistiken.
Wahnsinn. Und du sagst, du bist unsportlich.
Ja, total. Ich bin immer noch unsportlich. Ich weiß, alle lachen immer, aber das Tolle ist ja, dass gerade Wandern eine Fortbewegung oder eine Sportart ist, die jeder machen kann, der einfach nur einen Fuß von anderen setzen kann. Also zum Beispiel einer dieser Langstreckenwege Mexiko-Kanada, da waren Blinde unterwegs, also wirklich nur mit Blindenhund. Da waren beinamputierte Menschen unterwegs, die das also wirklich die komplette Strecke Mexiko-Kanada geschafft haben. Also solange man einfach einen Schritt von anderen setzen kann, kann man auch Langstrecke wandern.
Oh, naja, du hast vorhin mal gesagt, du bist unsportlich. Das kann ich jetzt nicht so empfinden. Ich bin mal eine Zeit lang auch relativ viel spazieren gegangen. Und das habe ich schon körperlich auch gemerkt. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich bin unsportlich. Du gehst mit Sicherheit viel, viel mehr als ich in der Zeit. Wie sieht dein Tagespensum so aus?
Also, ich wandere in Europa, Nordamerika, wo es relativ gut ausgebaute Wanderwege gibt, wo ich im Sommer unterwegs bin bei relativ viel Tageslicht und wo auch die klimatischen Bedingungen so sind, dass man einen ganzen Tag wandern kann. Da komme ich auf einen Tagesschnitt von 30 bis 35 Kilometer. Hört sich jetzt für viele erstmal nach viel an, ist es aber nicht, weil im Sommer habe ich dafür ja 16 Stunden Zeit. Also 16 Stunden Tageslicht. Und da könnte ich ja sogar mit 2 Stundenkilometern vor mich her dackeln und würde immer noch 32 Kilometer schaffen. In Asien war das jetzt ganz anders. In Asien ist über das krasse Gegenteil. Also das Gelände ist brutal steil. Deswegen sind die Wege in sehr schlechtem Zustand in der Regel. Und das Klima ähnelt eher einer Dampfsauna. Dazu ist es aufgrund der Äquatornähe, gibt es halt selbst im Hochsommer nur 12 Stunden vernünftiges Tageslicht. Und da geht dann halt die Tagesleistung auf 20 Kilometer runter. Also das heißt, das kann man nicht verallgemeinern. Das kommt immer auf das Gelände, auf das Land und auf die Jahreszeit drauf an. Mhm. So, und wie sieht so ein Tagesablauf aus? Ich muss dazu sagen, dass ich in der Regel irgendwo draußen im Wald wild zelte. Also ich gehe nur einmal die Woche an meinem Ruhetag ins Hotel. Ansonsten bin ich eben im Zelt unterwegs, was ich sehr befreiend finde, weil ich muss jetzt nicht immer das nächste Hotel suchen, ansteuern, Öffnungszeiten, Frühstückszeiten beachten. Also ich kann halt da zelten, wo es irgendwie passt. Und da das Wildzelten halt in vielen Ländern, gerade in Europa, jetzt nicht immer so legal ist.
Das wollte ich gerade fragen.
Also das ist wirklich eine Grauzone. Also zum Beispiel in Deutschland kommt es auf das Bundesland an. Ich wohne in Berlin, das heißt in meiner Umgebung, da darf man sogar Wildzelten. In anderen Ländern ist es mehr oder minder verboten. Aber in der Regel gibt es keine Probleme, wenn man sich halt an 3 Regeln hält, die da lauten. Kein Feuer machen, kein Müll hinterlassen. Und jetzt kommen wir zum Zeitplan. Nämlich Zelt erst bei Sonnenuntergang aufstellen und bei Sonnenaufgang wieder weg sein. So, und das heißt dann für mich, ich wandere in der Regel wirklich bis Sonnenuntergang, weil da will ich auf gar keinen Fall erwischt werden. Also ich warte, bis also wirklich alle Jogger, Hunde, Gassigeher weg sind. Dann schlage ich das Zelt auf. Und wenn es Hochsommer ist und nur 8 Stunden dunkel, dann schlafe ich eher morgens aus, weil wenn mich da jemand erwischt, dann will ich ja sowieso weg. Aber in der Regel bin ich wirklich 10 bis 12 Stunden auf den Beinen.
Also du wanderst wirklich los, sobald die Sonne aufgeht und dann, solange sie scheint. Und dann legst du dich schlafen. Passt du dich dabei den Jahreszeiten an?
Ja, natürlich. Also ich bin ja eigentlich ein Nachtmensch, also wenn ich in der Stadt bin. Aber das geht natürlich draußen nicht. Und man sagt in den USA, Hiker Midnight, das ist 9 Uhr. Also 9 Uhr liegen alle im Bett und schlafen. Weil man steht ja dann in der Regel, also spätestens um 6 Uhr, wann hat man wieder los, war dann ist Sonnenaufgang.
Ah, okay. Jetzt machst du ja eine bestimmte Form des Wanderns, also nicht nur Langstrecke, sondern auch ultraleicht.
Genau, ja.
Kannst du da mal was drüber erzählen, weil du nimmst ja nur unglaublich wenig Zeug mit, oder?
Also um mal vorneweg zu schicken, wenn man diese langen Distanzen geht, dann musst du dem wirklich komplett alles unterordnen. Du schaffst es sonst nicht, also tausende von Kilometern über Monate unterwegs zu sein. Und das oberste Mantra beim Langstreckenwandern ist, der große Luxus ist nicht das, was ich dabei habe, sondern das, was ich nicht tragen muss. Ich will den großen Komfort beim Laufen haben und nicht beim Zelten. So, und deswegen gilt bei mir die Prämisse, wenn ich packe, gucke ich jeden Gegenstand an und frage mich, gibt es ohne dieses Ding ein überlebensbedrohliches Problem? Lautet die Antwort nein, bleibt dieser Gegenstand eindeutig zu Hause. Also ich nehme nichts einfach so mit. Und das führt dann zu kuriosen Sachen. Ich sage immer die lustigen Sachen vorneweg, damit die Leute die Konsequenz sehen. Also ich zum Beispiel wandere ohne Unterhose.
Aha.
Weil die ist nicht lebensnotwendig, die brauche ich nicht. Außer vielleicht im Winter. Also bleib zu Hause. Also du musst wirklich komplett out of the box denken. So, und das geht dann so weit, dass zum Beispiel in meinen Klamotten, die ich dabei habe, wirst du keine einzige Etikette mehr finden. Alles weg, alles abgeschnitten. Also alles, was ich nicht zum Überleben brauche, kommt weg.
Wegen dieser paar Gramm, die du dann mehr Gewicht mit dir rumtragen musst.
So, und das ist die falsche Einstellung, weil die paar Gramm läppern sich halt. Also die paar Gramm hier und da und dann kommen die halt schnell zusammen und ich sage, naja Leute, 50 Gramm sind schon ein Schokoriegel. Und was will ich draußen lieber unterwegs haben? Meine blöden Etiketten der Kleidung oder den Schokoriegel? Klar, das Essen ist das Entscheidende. Und dann konnte man so als Argument, ja, aber ob du jetzt einen Apfel mehr mitnimmst, das ist schon klar. Aber der halbe Liter Wasser oder der Apfel, das ist nur temporär. Ich bin ja Monate unterwegs und wenn ich monatelang diese blöden Etiketten oder halt die Unterhose rumschleppe, die habe ich halt immer dabei, während Proviant nur temporär eben ist. Im Fachbegriff heißt das Basisgewicht. Also ich versuche ein möglichst niedriges Basisgewicht zu haben. Das ist also meine gesamte Ausrüstung inklusive Rucksack. Die gesamte Ausrüstung wiegt bei mir 5 Kilogramm. Und dazu kommt dann eben nur noch Proviant, Wasser und Brennstoff. Das wird gesondert betrachtet, weil das verändert sich ja im Laufe einer Etappe. Also wenn ich jetzt aus der Stadt loslaufe, dann habe ich in der Regel Proviant für eine Woche dabei und habe da natürlich deutlich mehr im Rucksack, als wenn ich nach einer Woche zum nächsten Ruhetag in die Stadt wieder reinlaufe. Dann habe ich nur noch mein Basisgewicht. Und deswegen, um halt da vergleichen und optimieren zu können, trennt man also Proviant und Wasser und Brennstoff davon ab.
Wie machst du das mit Wasser überhaupt? Ich meine, das ist ja überlebenswichtig. Du brauchst da bestimmt eine ganze Menge davon und es wiegt ja auch ordentlich. Wie hältst du das damit?
Das ist auch wieder total länderspezifisch. Also in der Regel habe ich 1 bis maximal 2 Liter dabei. Und ich zählte auch nicht unbedingt am Wasser. Also ich habe das halt sehr gut gelernt, mit Wasser haushalten zu können. Also Leute geraten da schnell in Panik. Aber ich bin viel Wüste gelaufen, also ich kann das gut einschätzen. So, jetzt wenn ich in Europa unterwegs bin, ist man eigentlich immer so zivilisationsnah, dass man einmal oder mehrfach am Tag in der Ortschaft vorbeikommt. Heißer Tipp hier, das löst immer auch Befremden aus. In Europa der einfachste Trick, um an Trinkwasser zu kommen, sind Friedhöfe, weil dort gibt es immer einen Wasseranschluss für die Grabpflege. So, da kann ich also immer nachtanken und zur Not muss man halt irgendwie an einem Haus fragen, ob man kurz mal Wasser nachfüllen kann. Und auch zum Beispiel jetzt in Asien, das war ja richtig brutal vom Klima her. Das ist ja ein sehr feuchtes Klima, das heißt, dort kommt man an irgendwelchen Gebirgsbächen oder sowas vorbei. Und weil das Gelände da so steil ist, kann man da zum Beispiel komplett einfach aus dem Bach trinken. Das würde ich jetzt, krasses Gegenteil, zum Beispiel jetzt in den europäischen Alpen oder Pyrenäen nicht machen, weil da gibt es natürlich Viehwirtschaft. Und da musst du dein Wasser halt dann behandeln. Ich habe für solche Zwecke immer chemische Mittel dabei. Das ist am leichtesten und damit kann ich dann kurz ein paar Tropfen von dieser Wasserdesinfektion rein, 1/2 Stunde warten, dann kannst du das Zeug trinken. So, und das ganz schlimme Extrem ist dann, ich war vor 3 Jahren Oregon Desert Trail, da läuft man durch die Hochwüste von Oregon und da musste ich dann wirklich für 2 Tage Wasser schleppen. Das heißt dann, also erstmal sich wirklich voll saufen, wie so ein Kamel, und trotzdem hatte ich dann noch 8 Liter Wasser dabei und da war am Ende kein Tropfen mehr übrig, weil dann kam ich dann an die nächste Wasserquelle, das war so ein Kuhtümpel und das Wasser war so eklig, also ich bin hart im Nehmen, es war so eklig, ich habe das zwar mitgenommen und dachte, jetzt läufst du nochmal 10 Kilometer bis zur nächsten Wasserquelle und dann hatte ich dann wirklich gar nichts mehr. Also ich habe es dann noch zur nächsten Windmühle geschafft, die dann Wasser hochgefördert hat, also das ging dann, aber das war schon grenzwertig.
Das klingt ja doch alles schon ganz schön extrem. Warum machst du das? Forderst du dich damit selbst heraus? Willst du deine Grenzen austesten? Sowas in der Art?
Also ich empfinde das überhaupt nicht als extrem, weil ich wechsle ja persönlich immer ab. Also ich wandere jetzt auf deutschen Premium-Wanderwegen genauso gerne wie auf irgendwelchen Cross-Country-Wildnispfaden. Und ich finde, die Mischung macht es. Also jetzt zum Beispiel war ich gerade eben diese 7 Monate in Asien. Das war körperlich und mental wahnsinnig anstrengend. In Japan bin ich 2 Monate lang, hatte ich jeden Tag so durchgeschwitzte Klamotten, dass ich die mehrfach am Tag auswringen konnte. Nur von Schweiß. Das habe ich in Europa noch nirgendwo erlebt. Das geht dermaßen auf den Kreislauf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dazu halt dieses brutal steile Gelände. Also ich bin jetzt irgendwie durch und habe dann also beschlossen, jetzt das nächste Jahr will ich irgendwas Einfaches in Europa. Möglichst flach, am besten keine Berge, gutes Essen. Und will mich da wieder eben erholen. Und wenn ich das dann hinter mir habe, dann langweile ich mich wieder ein bisschen und dann will ich wahrscheinlich wieder in die Wildnis. Also so geht das immer bei mir hin und her.
So ein paar Grenzerfahrungen dürfen aber trotzdem dabei sein.
Ja, wovon ich die jetzt nicht anstrebe, also ich zum Beispiel, das hast du glücklicherweise noch nicht gemacht, ich werde oft als Abenteurerin bezeichnet. Und also ich bin alles, aber ich will gar keine Abenteurerin sein, weil Abenteuer ist ja, in das Unbekannte zu gehen, mit ungewissem Ausgang und Risiko. Und ich bin ja seit Jahren jedes Jahr 6 Monate unterwegs. Also irgendwann erwischt es mich, irgendwann schlägt die Statistik zu. Deswegen versuche ich, Risiken von vornherein zu minimieren. Es gibt unterwegs genug Probleme, die auf mich zukommen. Also irgendwelche reißenden Flüsse, wo ich nicht drüber komme. Oder irgendwie ist der Weg abgerutscht. Oder ich werde vom Hund gebissen. Oder. Also du kannst die Risiken nie ausschließen. Es kommen immer welche. Aber deswegen versuche ich von vornherein, das Risiko zu minimieren. Also ich würde zum Beispiel jetzt nie in Gebiete fahren. Also was weiß ich, Kriegsgebiete oder irgendwelche Unruhen. Also ich versuche, solche geopolitischen Geschichten auszuschließen. Ich muss jetzt nirgendwo hin, wo gerade ich bin in eine Naturkatastrophe war oder droht. Also das versuche ich zu minimieren oder halt versuche, die richtige Jahreszeit zu erwischen. Sowas eben, weil ich habe eh noch genug Probleme unterwegs.
Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's weiter.
Gerne möchten wir Ihnen unseren heutigen Werbepartner Arke vorstellen. Arke ist ein schwedisches Design- und Ingenieursunternehmen, das hochwertige Küchengeräte herstellt, die ihren Alltag in kleine Rituale verwandeln. Bei Arke geht es um mehr als nur Funktionalität. Es geht darum, Ästhetik, Langlebigkeit und Genuss in Ihrem Zuhause zu vereinen. Jedes Produkt, vom Wassersprudler bis hin zum Wasserfilter, ist mit Liebe zum Detail und aus hochwertigen Materialien gefertigt. Das Beste daran? Arke-Produkte sehen nicht nur gut aus, sie fühlen sich auch gut an. Mit ihrem zeitlosen Design passen sie perfekt in jede Kücheneinrichtung. Entdecken Sie die Vielfalt des Arke-Sortiments und genießen Sie mit ihnen die kleinen und großen Momente des Alltags.
Du hast ja auch vorhin schon erzählt, dass du Wasser zum Beispiel nicht aus jedem Bach dieser Erde trinken würdest. Das zeugt ja auch davon, dass du dich sehr gut auskennst mit den Gegebenheiten vor Ort. War das schon immer so? Hast du dich schon vor der ersten Wanderung so gut vorbereitet? Oder ist das was, was du gelernt hast jetzt in den Jahren deiner Reisen?
Also ich komme ja aus der Unternehmenssanierung und Excel-Tabellen liebe ich. Das heißt, ich habe schon meine allererste Wanderung angegangen wie ein Businessprojekt. Also im Prinzip unterscheidet sich es auch nicht viel. Ne? Du musst die Termine, die Finanzen, die Logistik planen. Das heißt, ich war immer exzellent vorbereitet. Also wenn ich jetzt 6 Monate wandern gehe, dann sitze ich ein Drittel der Zeit, die ich dann wandere, in der Vorbereitung. Also wo ich genau plane, welche Route gehe ich jetzt und vor allen Dingen, das ist das Aufwendigste bei der Planung, die Logistik. Im Normalfall habe ich dann eine Tabelle, wo also jeder Supermarkt am Wegesrand inklusive Öffnungszeiten drinsteht, jeder Outdoorladen, weil ich brauche zum Beispiel alle 6 Wochen neue Schuhe, ich brauche eine neue Gaskartusche zum Kochen. Also das ist alles genau vorgeplant. Ich weiß immer genau vorher, wo kriege ich jetzt Nachschub her. Dadurch erspare ich mir halt viele unangenehme Überraschungen und kann mich halt unterwegs voll aufs Wandern konzentrieren.
Da wären wir ja bei dem Thema, du kannst dich aufs Wandern konzentrieren. Was bringt dir das Wandern denn? Also die körperliche Ebene haben wir ja schon angerissen, aber das macht ja sicherlich noch mehr. Was bringt dir das zum Beispiel auf geistiger Ebene? Davon mal abgesehen, dass du interessante Menschen wahrscheinlich ganz viele kennenlernst und ganz tolle Landschaften siehst auf deinen Wegen.
Also das Problem ist, wir haben nur eine halbe Stunde, deswegen ist das sehr schwierig zu erklären. Ich kann allen nur raten, ich bin gerade mit meiner neuen Show Wanderwoman in Deutschland unterwegs. Ich habe also jetzt in der Saison 33 Auftritte, ganz bestimmt auch irgendwo in eurer Nähe. Und die Show heißt nicht umsonst Wanderwoman, weil da stelle ich also vor, also A, was mich so umtreibt, also was so meine Persönlichkeitsstruktur ist. Und ich erzähle, was man davon eben lernt, also was einem das bringt. Und auf den Punkt gebracht ist das die Senkung der Glücksschwelle. Also jetzt habe ich ja meine Stadtphase. Das heißt, ich bin jetzt wahrscheinlich genau wie du, Rebecca, heute Morgen aufgestanden. Da lag ich in dem weichen Bett. Und habe erstmal geduscht. So, das würdest du jetzt normalerweise niemandem erzählen, weil das ist ganz normal, macht jeder. So, wenn ich jetzt aber unterwegs bin, dann liege ich monatelang am Stück auf einer wenige Zentimeter dicken Isomatte. Und waschen ist, wenn überhaupt, maximal irgendwo an einem eiskalten Bach. Und eine Dusche habe ich einmal die Woche an meinem Ruhetag. Das heißt, die ganze Woche, die ich da wandere, freue ich mich dann auf dieses Hotelbett, das dann weich ist. Und vor allem, ich freue mich auf diese Dusche, auf das lecker riechende Duschgel. Und wenn ich dann unter dieser Dusche stehe, mich einseife und ich sehe, wie der Dreck gurgelnd im Abfluss verschwindet, ja, dann stehe ich da und könnte schreien vor Glück, weil das so genial ist. Und ich glaube, es ist aber jedem klar, dass etwas, was für normale Menschen überhaupt keine Bedeutung hat, weil es so normal ist, ist für mich der totale Luxus. So, und das ist die Senkung der Glücksschwelle, dass Sachen, die wir eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen, plötzlich die totalen Glücksgefühle auslösen. So, das würde jetzt, wäre jetzt genauso wie Essen oder die Sonne nach einer Woche Regenwetter oder ein geschenkter Schokoriegel unterwegs oder. Also man wird mit ganz, ganz, ganz genügsam und total glücklich. Ich kann eigentlich versprechen, egal wie du loswanderst, du wirst durch das Wandern ein glücklicherer Mensch. Und ich finde, das ist doch einfach eine tolle Sache.
Och ja, das ist schon erstrebenswert. Christine, wanderst du denn eigentlich immer alleine oder bist du auch manchmal mit mehreren Menschen unterwegs?
Ja, ich bin ausschließlich alleine unterwegs, weil halt diese Langdistanzen schafft man halt nur, wenn man gnadenlos das eigene Tempo geht und den eigenen Stil durchzieht. Also du kannst dich halt vielleicht ein, zwei Tage oder ein, zwei Wochen einem anders gestrickten Partner anpassen, aber halt nicht über so einen langen Zeitraum. Weil der Langsamere wird dann immer sich reinstressen und überlastet werden und genervt sein und der Schnellere muss dann immer warten. Also das ist ganz doof. Und selbst wenn ich jetzt unterwegs jemanden treffen würde, was ausgesprochen selten passiert, ausgenommen jetzt Pilgerwege, wo ich eher selten unterwegs bin oder halt diese Langstreckenwege in USA, gibt es in Europa, also es gibt zwar Langstreckenwege, aber da trifft man halt mal einmal jemand, aber die gehen dann nicht unbedingt denselben Weg. Das heißt, das bietet sich gar nicht an, sich jemand anzuschließen. Und ich sage es mal ganz plakativ, selbst wenn mir Brad Pitt jetzt unterwegs begegnen würde, ich würde ihn zu Hause lassen, ich gehe einfach am liebsten alleine.
Ja, ich würde sagen, das ist dumm gelaufen für Brad Pitt. Der könnte von dir wahrscheinlich noch was lernen. Ja. Christine, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die jetzt Lust bekommen haben, auch mit dem Wandern zu beginnen, die müssen ja nicht gleich so Langstrecken wandern wie du. Hast du da ein paar gute Tipps, wie man am besten starten kann?
Also der wichtigste Tipp ist erstmal, dass man sich von dieser Outdoor-Industrie ein bisschen frei macht, weil die versuchen natürlich alles mögliche Zeug zu verkaufen und du brauchst jetzt nicht wahnsinnig viele Sachen. Wichtig ist, das ist jetzt auch ein Tipp, der die Leute vielleicht ein bisschen verblüffen würde, das ist nämlich das Thema Schuhe. Und zwar wird einem nämlich immer eingetrichtert, man bräuchte jetzt möglichst robuste Wanderstiefel, um den Fuß zu schützen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Also ein Wanderstiefel wirkt auf den Fuß wie ein Korsett. Also er zwingt ihn, mit jedem Schritt dieselbe Bewegung zu machen. Das heißt, ich belaste immer dieselben Muskeln, Sehnen, Hautpartien. Was passiert? Ich ermüde sehr schnell und kriege Blasen. Das heißt, wenn du wanderst und jetzt nicht irgendwie mit Steigeisen durchs Hochgebirge gehst, also wir reden von Wandern auf Wanderwegen, dann ist man am besten bedient mit sogenannten Trailrunning-Schuhen. Das sind im Prinzip nichts anderes als Turnschuhe mit einer flexiblen Sohle. Weil da kommst du mit jedem Schritt ein bisschen anders auf, belastest andere Stellen, andere Muskeln, andere Sehnen. Effekt ist, also ich hatte in meinen 65.000 Kilometern vielleicht 5 ernsthafte Blasen, das war's. Deswegen Trailrunning-Schuhe und ansonsten halt, was du zu Hause hast. Also wenn du jetzt nicht gerade 10 Tage in die Wildnis gehst zum Campen, wo du alles auf Gewicht optimieren musst, sondern einfach mal einen Tag wandern gehen willst, nimm den Rucksack, den du da hast, pack deine Brotzeit rein, was zu trinken und auf geht's. So, das reicht.
Super, das hört sich doch leicht und machbar an.
Ist es auch.
Dann würde ich noch gerne von dir wissen, du hast ja gerade schon von deinen Shows erzählt. Und du bist auch Autorin, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du hast auch 4 Bücher schon geschrieben. Ist da vielleicht Neues in der Pipeline oder hast du andere Pläne?
Ja, ich habe 4 Bücher geschrieben, alle sind Bestseller geworden. Und mein drittes Buch, das heißt Weite Wege wandern, das ist die Anleitung zum Langstreckenwandern. Da ist also sehr detailliert erklärt, wie man auf dieses niedrige Ausrüstungsgewicht kommt, wie man so eine langen Touren plant. Und wenn man dann noch Inspiration haben will, dann am besten mein letztes Buch auf 25 Wegen um die Welt. Da sind 25 Wanderwege vorgestellt von 120 bis 5000 Kilometer weltweit. Also da ist für jeden was dabei, da kriegt man so ein bisschen Anregung, wo man loslaufen kann. Ja, und ich sitze bald am nächsten Buch, aber nicht zu früh freuen, erscheint wahrscheinlich erst in 2026. Aber wenn man mich live sehen will, wie schon gesagt, ich habe jetzt 33 Auftritte im gesamten deutschsprachigen Raum und da gibt es bei diesen Shows auch lustigerweise immer eine Fragerunde, da freue ich mich am meisten drauf, da können die Leute mir Fragen auf Zettel aufschreiben und die beantworte ich dann live auf der Bühne. Das ist immer mordspannend, weil die Leute sehen mich, kann man wirklich alles fragen. Da kommt dann immer sowas wie, wie ist das eigentlich mit dem Sex draußen? Was machst du, wenn du deine Tage hast? Also wird alles beantwortet, erzähle ich jetzt nicht. Da müsst ihr schon zu meiner Show kommen, aber ich schrecke vor nichts zurück auf der Bühne. Da wird alles sehr humorvoll erklärt.
Ich würde sagen, das nennt man einen guten Cliffhanger. Christine, gibt es denn auf deinen Reisen so ein Ereignis, das du niemals vergessen wirst, also von dem du sagst, das ist so einzigartig gewesen, das wird mir immer im Gedächtnis bleiben?
Beim Wandern gibt es nicht das eine tolle, schöne Erlebnis, aber ich möchte vielleicht schließen mit einer Frage, die ich bei der Show bekommen habe. Und zwar sagte ich ja schon, ich esse unterwegs 4 Tafeln Schokolade pro Tag, ne? Und darum geht es auch ganz viel in den Shows, das zieht sich so durch. Und einer hat dann mal auf so einen Zettel geschrieben als Frage, das war in der Schweiz, muss man dazu sagen, ich hatte eine große Tournee in der Schweiz, und der fragte da auf den Zettel: Frau Thürmer, ist das Leben denn eigentlich nicht viel zu kurz, um deutsche Schokolade zu essen? So, das war meine schönste Frage bei einer Show. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Und hat er dann wenigstens gleich ein ordentliches Paket Schweizer Schokolade dagelassen?
Klar, also aber viele meiner Fans bringen mir tatsächlich Schokolade mit. Oder selbstgestrickte Socken, weil, das habe ich hier noch ganz vergessen zu erzählen, ich bin ja sehr aktiv auf den sozialen Medien und beantworte da auch alle möglichen Fragen. Also wenn ich wandere, dann poste ich da mit preußischer Disziplin jeden Morgen früh um 6, gibt es dann also einen Reisebericht von mir, was mir da so alles widerfahren ist. Habe ich mir sagen lassen, ist total suchterzeugend. Dass man das also früh morgens beim Kaffee als erstes liest, welches Drama ist mir wieder gerade zugestoßen. So, und wenn ich dann wie jetzt in Deutschland bin und quasi Urlaub habe, dann beantworte ich Fragen meiner Follower. Und die freuen sich natürlich immer, deswegen kriege ich auch immer Schokolade mitgebracht dann zu den Shows. Aber man kann auch ohne Schokolade kommen, ne?
Das ist gut zu wissen, aber mit Schokolade hast du ja dann die Versorgung für deine nächste Tour schon wieder geregelt.
Ja, so viel kann ich ja nicht mittragen. Also ich kann ja nicht da tonnen, aber so ein bisschen.
Aber irgendwie kommt die schon an.
Aber ich kann sie mir zuschicken, habe ich auch schon gemacht. So.
Christine, wie siehst du das denn zukunftsmäßig? Wie lange hast du vor, in der Form noch weiter zu wandern? Gibt es da irgend so ein Age-Gap, wo du dir selber sagst, so alles klar, dann höre ich auf? Oder hast du eigentlich vor, solange es geht, weiter durch die Welt zu reisen?
Das ist sehr lustig, weil ich habe im Moment eine Fragerunde zu laufen auf Social Media. Das heißt, bei jeden Tag beantworte ich eine Frage. Und heute ist die Frage dran, wie lange willst du noch wandern? Lustig. Also, und ja, also der älteste Langstreckenwanderer, den ich persönlich sogar kenne, der noch Mexiko-Kanada gewandert ist, also 3.500 Kilometer in einer Saison, der war damals 82.
Oh, wow.
So, und der will das jetzt, jetzt ist er mittlerweile bis 87 und will das mit 90 auch nochmal machen. Und ich sage immer, also wenn er es mit 82 schafft, Frauen sind ja gesünder und werden in der Regel älter als Männer. Ich bin jetzt 57, dann habe ich jetzt also noch gute 30 Wanderjahre vor mir. Das ist das Tolle ja am Wandern, dass du das, solange du einen Schritt von anderen machen kannst, kannst du wandern gehen. Es gibt da keinen Age Gap oder sowas.
Mhm. Das hält ja wahrscheinlich auch fit, ne? Wenn man das die ganze Zeit macht.
Genau. Also mein Immunsystem ist richtig gut, das kann ich dir versprechen, ja.
Das glaube ich dir aufs Wort. Und ich finde, das ist auch das perfekte Schlusswort. Christine, ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne. Und ich wünsche allen in diesem Sinne Happy Trails. Das ist nämlich der Hikergruß.
Ja, dann in diesem Sinne Happy Trails zurück. Und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch mehr über Christine Thürmer erfahren wollen, dann schauen Sie doch einfach auf ihrer Webseite vorbei. Das ist christinethürmer.de. Dort finden Sie auch alle Tourtermine und können gucken, ob nicht eine der Shows in Ihrer Nähe stattfindet. Ansonsten gibt es hier in 2 Wochen wieder eine neue Folge von Bewusst gemacht. Und bis dahin, wie immer, bleiben Sie bewusst.